herzlich willkommen bei Pool Artists.
Ja, es ist auf jeden Fall wie eine kleine Droge, die man dann nimmt irgendwie. Also so an die Gefühle und die Energie, die man dann auf einmal bekommt, ist unfassbar. Ich hatte meinen ersten großen Gig bei I Love Techno in Belgien. Das war ein Festival, das gibt's leider nicht mehr. Das war 2006. Das war ist eine Riesenhalle, ich glaube 5000er Halle oder 7000er Halle. Und ich war der Erste damals, die in der Halle gespielt hat. Also ich habe die sozusagen eröffnet. Ja. Und innerhalb von Minuten sind die Leute reingerannt bis in die erste Reihe. Und die kannten dann schon meine Tracks, was total bizarr war, weil es fing gerade alles an mit MySpace und YouTube war auch ganz neu zu dem Zeitpunkt. Aber die kannten die Schallplatten und das war für mich schon ein krasser Moment. 1, 2, 3, 4.
Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Und ich freue mich besonders, heute ist ganz hoher Besuch hier im Hause. Ich habe einen echten Grammy-Gewinner heute hier, der einen langen Weg gegangen ist, um endlich hier in der Nils-Bokelberg-Erfahrung zu landen. Ich freue mich tierisch, dass er da ist. Herzlich willkommen, Alex Rieder alias Boys Noise.
Hallo Nils, danke, dass ich da sein darf.
Ich finde es super. Ich habe mich sehr gefreut, als du zugesagt hast. Das ist ja, es ist so krass, wenn man sich mit dir beschäftigt. Ich recherchiere ja immer für meine Gäste und lese mir das irgendwie durch. Und bei dir habe ich so viele Interviews aus so vielen verschiedenen Phasen deines Lebens gefunden. Und das ist so spannend, wie man so richtig so eine Entwicklung mitverfolgen kann. Das ist ja, du bist ja auch immer sehr auf so eine gewisse Art sehr transparent, weil du das immer auch alles, so quasi alle Lebensumstände, die dich gerade beschäftigen, immer so 100% auch in deine Musik einfließen lässt. Irgendwie so, man hat das Gefühl, man kann sehr gut nachvollziehen, wie es dir geht in den verschiedenen Lebensphasen und so.
Ja, ich kann mir das gar nicht angucken. Ich traue mich gar nicht, irgendwelche alten Videos von mir anzugucken.
Wirklich?
Aber es ist interessant, das aus einer anderen Perspektive zu sehen, ja.
Also wir fangen mal ganz von vorne an. Du bist in Hamburg groß geworden.
Richtig.
Im wunderschönen Hamburg. Und da hast du ja sehr früh tatsächlich angefangen, dich mit Musik zu beschäftigen. Du hast erstmal Schlagzeug gespielt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Überall wird immer so ein bisschen so nebulös gesagt, du hättest dann einfach in verschiedenen Bands gespielt. Aber was waren das denn für Bands, in denen du Schlagzeug gespielt hast?
Ja, das war tatsächlich nur die Schulband.
Ja.
Das war ein Schlagzeugkit, das war ab der 5. Klasse, stand es im Keller und es war wie so ein Magnet, der mich irgendwie angezogen hat, jede Pause runter, nach der Schule dann auch. Und nachdem mir dann einer das Paradiddle gezeigt hat, habe ich mir eigentlich alles andere dann irgendwie beigebracht, einfach nur Kopfhörer aufgesetzt und ja. Nirvana oder Guns N' Roses gehört und das war dann halt so genau 5. bis 9. oder so, also so 3-4 Jahre habe ich dann erstmal durchgespielt und wir hatten da einfach eine Mini-Band geformt und irgendwelche Covers, also es war jetzt nicht irgendwie, wir machen Musik und releasen die, es war einfach nur Spaß und Musik machen.
Und aber zu Hause hast du kein Schlagzeug gespielt?
Nein.
Du hast ja, dein älterer Bruder ist, glaube ich, 10 Jahre älter als du.
Ja.
Der hat dich ja dann auch sehr schnell so ein bisschen in die Welt der Beats im Grunde genommen eingeführt.
Stimmt, ja, genau. Also als ich so 6, 7 Jahre alt war, Ende der 80er, hatte mein Bruder zu der Zeit die ganzen ersten Rap-Platten, Public Enemy, Run DMC, Stets the Sonic, aber auch gleichzeitig Hip-House. Mein Bruder war so ein halb professioneller Breakdancer so ein bisschen und von daher war ich da schon eigentlich, alles was er gehört hat an Musik, fand ich super.
Ja.
Und
ist ja immer mit älteren Brüdern so.
Ja, genau, ja. Genau. Und dann ist er irgendwann ausgezogen, die Plattensammlung war weg und anscheinend wurde die geklaut oder whatever ist da passiert ist. Ich habe dann irgendwann als 12-, 13-Jähriger dann angefangen, langsam die Platten nach und nach zu kaufen. Irgendwie, ja. Ja, und das
Also wenn der Breakdancer war, ist er dann auch auf so, ist er dann auch auf so Jams gegangen und so? Und bist du da mitgekommen?
Das weiß ich nicht. Nee, so, nee, da bin ich nicht. Aber ich erinnere mich noch, zu Hause hat er mir so ein paar Moves damals gezeigt, die konnte er tatsächlich so, wie hieß dieser Rückwärtswurm.
Ah, ja. Ja, stimmt. Ich kann mich auch noch erinnern, dass früher gab es im Fernsehen immer so Breakdance-Sendungen, wie
ja,
man so Breakdance
ja. Na, es gab ja diese Hefte und so. Auch und so. Er hatte auf jeden Fall diese Hefte, wo dann genau erklärt wird, wie die ganzen Moves sind. Das Einzige, was ich von ihm lernen konnte, war der Walkman. Das war so, ja.
Und das war dann Run DMC, das muss ja dann so, das war dann so tricky und sowas. Also King of Rap wahrscheinlich, so ungefähr.
Genau. Peter Piper und so. Ja. Was witzigerweise dasselbe Sample dann bei mir auch wieder aufgetaucht ist.
sehr gute Sozialisation auf jeden Fall. Also da hast du ja dann quasi, und danach kam ja dann die Schülerband, also dann warst du ja sozusagen auch so mit Beats und Rhythmen, es war tatsächlich immer so das etwas dominierende Element in deinem musikalischen Interesse.
Ja, ich habe auf jeden Fall früh gemerkt, dass ich so DJ-Interessen hatte, weil ich auf jeden Fall auch zur Schulzeit da irgendwie am Schulradio oder wenn es mal eine Party gab, wollte ich die Musik aussuchen. Ja. Aber das war wirklich so als noch so 10, 11-Jähriger oder so. Irgendwelche Mixtapes zu Hause gemacht mit Aufnahmen und so. Bisschen Keyboard habe ich tatsächlich auch gelernt. Keyboard nur, weil Klavierspielen zu anstrengend war. Und das Keyboard hat Beats und dann war das so, okay, ich kann relativ einfach einen Akkord spielen und eine Melodie, das kriege ich noch irgendwie zusammen. Ja. Das habe ich ein paar Jahre gemacht. Ja, aber das waren wirklich so diese Kindheitsgeschichten, genau.
Ja, verstehe. In Hamburg aufzuwachsen, ich weiß, in welchem Stadtteil bist du aufgewachsen? Aus
Barmbek.
Ah ja, Barmbek, ja, schön. Dann ist natürlich, ich glaube, irgendwann, wenn man als Jugendlicher in Hamburg aufwächst, ist ja tatsächlich der Kiez so ein Magnet, der so ein Zentrum des Interesses irgendwie wird.
Absolut. St. Pauli war immer für mich, also ich war dann natürlich auch St. Pauli-Fan für viele Jahre, so Aufstieg 94 und vorher schon, also es gab so ein paar Jahre mit Dauerkarte und genau, also in St. Pauli war auf jeden Fall, also klar, es war natürlich so total verführend als Jugendlicher, als Kind selbst auch und so die ganzen Stores, die man da sieht mit den Bildern und was da nicht alles zu sehen ist. Ja, wurde dann ganz schnell mein Zuhause so als 16-Jähriger, als ich dann tatsächlich angefangen habe, in den Bars und Clubs da überall zu spielen.
Ja, ja, du hast ja gerade eben schon erzählt, dein Bruder war dann weg, die Plattensammlung war weg, also auch allein schon dadurch, dass dein Bruder ausgezogen ist, die große Brüder nehmen die Platten ja immer mit, gemeinerweise, und dann hat man nichts mehr von. Und dann hast du angefangen, selber so Platten zu kaufen. Also
Genau, ich habe relativ früh irgendwie so Jobs gehabt, um mir mein Taschengeld zu verdienen und hatte dann tatsächlich einen ganz guten Griff mit einer meiner Leidenschaften, nämlich Trading Cards, Basketball und Magic Karten.
Wirklich?
Und ich habe leidenschaftlich auch Magic The Gathering gespielt. Ja. Und irgendwann habe ich beschlossen, ich verkaufe alles. Und ich habe da echt ganz gutes Geld so verdient. Als 12-, 13-Jähriger bestimmt schon so 2.000, 3.000 Mark oder
mit
so.
Mit den Sammelkarten?
Mit den Sammelkarten. Krass. Und davon habe ich mir dann meine ersten Platten und Plattenspiele gekauft. Da habe ich mir halt diese Reloops leisten können. Ja. Und dann bin ich immer regelmäßiger in Plattenläden. Damals Underground Solution in Hamburg, Container Records gab es zu der Zeit noch. Und da war ich dann fast eigentlich täglich und habe dann vieles, was ich kannte, von meinem Bruder so nachgekauft. Also viele Early House Records, so Jungle Brothers oder irgendwie, weiß ich nicht, Steve Silk Harley oder Farley Jack Master Funk, diese ganzen DJ International Records aus Chicago. Ja. Und zur selben Zeit kam dann aber auch diese Disco-House-Welle, die ich super fand. Disco war auch was ich von zu Hause geliebt habe. Mein Bruder hat auch viel Disco gehört, meine Mutter hatte ein paar Disco-Platten. Und dann gab es Disco-House. Daft Punk war das erste elektronische Album, was ich mir damals gekauft habe. Homework, 96, weiß ich noch ganz genau. Irgendwie bin ich der Szene und dieser Community verfallen und war dann eigentlich täglich nur noch am Platten-Digging und
Das ist ja auch, ich meine, das ist ja auch geil. Hamburg war ja auch immer so eine Stadt, in der Disco auch immer so ein gutes Zuhause hatte. Also auch so Soul, gerade viel Black Music, also auch durch den Mojo Club und so weiter und so fort. Aber irgendwie war überall, also selbst Punkbands haben so Northern Soul Songs gemacht und überall war immer so Soul und Disco sehr präsent, finde ich, in Hamburg. Anders als in anderen Städten. Köln, ich komme ja aus Köln, das war immer sehr technolastig, sehr beatlastig, irgendwie sehr elektronisch alles so. Mhm. Aber so Disco, hatte ich das Gefühl, war in Hamburg immer riesig so.
Ja, also jetzt, wo du es sagst, hast recht, auf jeden Fall. Es gab auf jeden Fall in jedem Club immer einen, wenn es noch einen zweiten Raum gab, war es immer ein Disco. Ja. Disco-Floor irgendwie. Ja. Stimmt. Zu der Zeit war ich tatsächlich noch gesplittet in Hip-Hop-Platten und House-Platten. Mhm. Das war so, als es wirklich anfing, ich glaube so 95, 96, 96 dann schon mehr, dann kamen so die zweiten Wu-Tang-Platten, The Far Side, auch deutschen, es gab zu der Zeit auch ein paar deutsche Hip-Hop-Platten, die ich cool fand, aber es hat sich immer weiter mehr ins Elektronische reinbewegt.
Weißt du noch, wie du das erste Mal mit 13, 14 oder so in den Plattenladen gegangen bist, um dir, also da ist man ja dann auch so ein bisschen so ehrfürchtig und voll. Guck mal und so, weißt du noch, wie das war?
Absolut, ich habe diese ganzen Gefühle noch, also genau, ja, es war halt so, keine Ahnung, dadurch, ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem Alter was zu tun hatte, aber ehrfürchtig ist ein gutes Wort, um es zu beschreiben, weil es genau so, man merkt so, das ist so eine eigene Kapsel an, was so abgeht und das existiert nur in diesem Raum irgendwie und man hat so gemerkt, man geht in diese Welt rein und okay, was geht hier ab und genau, was ist das für Musik, weil die Musik war ja wirklich nur für DJs gedacht, nichts von der Musik lief im Radio oder es sind Charts, es sind House und Techno, Underground-Platten und ja, das hatte auf jeden Fall, es hatte einen ganz speziellen Reiz und das hat mich total angezogen. Bis zum Zeitpunkt, bis dann der Plattenladenbesitzer meinte, ey, du bist ja eh jeden Tag hier, dann kannst du hier auch arbeiten. So. Ja.
Und so. Dann bist du nicht mehr hingegangen.
Ja, dann habe ich da, genau, und dann habe ich angefangen, dort zu arbeiten auch. Ja. Und es hat mich auf jeden Fall, und es war auch so ein Gefühl, was auch wirklich ein besonderes Gefühl war, dass ich Musik entdecke, bei der ich denke, die nur ich kenne. Mhm. Und das war für mich das Größte. Als ich zur Schule gegangen bin, Hip-Hop-Platten zu haben, die keiner kennt. House-Platten zu hören, die eh keiner gut fand, weil keiner hat House-Musik gehört. Ja. Und dann halt diese Mixtapes zu machen, die dann zu verteilen in meiner Schule. Ich war der einzige DJ in meiner Schule zu der Zeit. Also jetzt ist es wahrscheinlich umgedreht, jetzt sind alle irgendwie DJs. Aber zu der Zeit war es so krass. Keiner kennt diese Musik, das ist mein eigenes und das war ein wundervolles Gefühl.
Also ich kann mich auch noch erinnern, ich habe auch mal eine Zeit lang so mit 18, das war auch so 94, 95, habe ich mal gedacht, dass ich auch so, also weil ich habe auch schon immer so ein bisschen aufgelegt und wollte dann mal gucken, ob ich so elektronisch auflege. Und ich war damals ein wahnsinniger Breakbeat-Fan. Ich fand alles, was Breakbeat war, irgendwie geil. Ja, ja. Ich bin so sehr infiziert worden so von so Digital Hardcore und so, ne? Also Atari Teenage Riot, so diese Berliner Posse. Aber ich mochte auch, das ist dann manchmal fast in so Happy Hardcore-Sachen auch zum Teil gegangen, das ist auch sehr nah am Breakbeat und so. Ich fand das einfach, für mich war das auch so eine logische Weiterentwicklung von Punk irgendwie so, ne? Dieser Sound. Irgendwie. Ja. Und ich habe damals in so einer Bar in Köln aufgelegt, wo der Typ, der mich da angestellt hat, so eben als DJ geholt hat, weil ich Grunge und so ein bisschen Rock und so Indie und sowas auflege und so. Und da habe ich dann meine Sets immer wieder so eben so DHR-Sachen eingebaut oder sowas, bis der mich dann rausgeschmissen hat. Ne? Ey, der Sound ist doch totale Scheiße, das will hier keiner hören, die Leute wollen Bier trinken und so. Und ich habe aber gedacht, was, das ist total logisch, das gehört doch dazu. Und so. Also für mich hat das so, war das so ein Sound irgendwie alles. So.
Ich fand auch also es waren dann auch so mehrere Ereignisse. Es gab dann natürlich auch noch die Love Parade, zu der ich als junger Teenager gegangen bin, extra gefahren bin mit dem Bus. Zu der Zeit hatte ich einen Freund in Hamburg, der nach Berlin gezogen ist, als wir so 11, 12 waren. Und ich habe ihn dann immer am Wochenende besucht, bin mit dem Bus nach Berlin. Und dann kam die erste Love Parade, die ich dann mitgemacht habe. Ich glaube 95 oder 96. Und das war auch so eine lebensverändernde, verändernder Ereignis.
Aber dann, ich meine, wie alt warst du? 14, 15 oder so?
Nee, vorher noch. Ich meine, 96 kann man ja rechnen. Ich bin von 82, dann war ich 13. Das war immer im Sommer.
Und
ich
dann, deine Eltern haben gesagt, ja, geh mal auf die Love Parade.
Ich habe es natürlich wahrscheinlich
nicht gesagt.
Nee, ich habe einfach meinen Kollegen Basti, Shoutouts zu Basti, besucht. Und seine Mutter hat mich dann oft montags wieder zurückgefahren, weil sie noch in Hamburg gearbeitet hat. Ja. Aber ich bin mit dem Bus immer mit dem, wie hieß der, Air Berliner Bus nach Berlin gefahren und fand dann natürlich Berlin auch super.
Ja, klar.
Und die Love Parade war natürlich so, wow. Und ja, geraved und das dann 4 Jahre in Folge. Aber viele musikalische Eindrücke zu der Zeit. Alles, ich erinnere mich jetzt gerade auch daran, in Hamburg gab es immer einen offenen Kanal, ich glaube 96 war das. Mhm. Also die Frequenz.
Ja.
Und da weiß ich auch noch so diese Gefühle, dieses dann am bestimmten Abend, einen Dienstagabend, dann war dann so eine Club, dann lief da Clubmusik und ich kannte nichts, was da lief, fand es aber derbe und immer aufgenommen auf Tape und so. Und,
okay.
Und dann halt die Musik zu finden auf Platten war für mich dann auch so, geil, die Platte muss ich jetzt endlich haben. Und ja, das hat mich total elektrifiziert und ich habe mich da richtig wohlgefühlt.
Dadurch kann ich das so ein bisschen zumindest nachempfinden, wie besonders das damals in den 90ern war, eben in diese Techno-House-Plattenläden zu gehen, weil man kann sich das nicht so vorstellen, wie man sich, wenn man heute in einen Plattenladen geht, sondern da sind einfach Kisten voller, die hatten ja auch nie Cover, die Platten. Die waren ja nur in den Schutzhüllen sozusagen. Man musste so vom Label so ein bisschen erahnen, was so drauf ist, beziehungsweise in den richtigen Fächern gucken. Und man musste halt in alles reinhören. Jeder, der da in diesen Läden Platten gekauft hat, hatte immer einen Stapel von 50 Platten unterm Arm und ist zur Hörstation gegangen und hat sich da durch die Platten gehört, wie bekloppt irgendwie. Deswegen ist man da einfach stundenlang drin geblieben.
Genau.
Damit man irgendwie die coolen Indie, die Sachen gefunden hat, die keiner kannte. So.
Absolut, absolut. Für mich war das auf jeden Fall, das ist auch witzig, dass man sich 100 Platten anhört und am Ende auch nur 2 kauft.
Ja, absolut, ja, genau.
Ich meine, und dann musste man auf jeden Fall auch schon, glaube ich, mit großer Leidenschaft dabei sein, so viel Geld auch auszugeben, weil die Platten waren auf jeden Fall ziemlich teuer, Plattenspieler mega teuer. Ja, das ist einfach echt eine ganz andere Welt, die damals
sehr Leidenschaft geprägt. Du hast ja schon erzählt, du hast dann in einem Plattenladen angefangen und da habe ich dann mal gelesen, hast du erzählt, dass der Chef vom Plattenladen gesagt hat, pass auf, du kriegst hier irgendwie von mir Technics, die musst du aber abarbeiten. Also so den DJ-Plattenspieler Nummer 1, ein 12-10er irgendwie.
Genau, also ich hatte zu der Zeit die Reloops, die total übel sind zum Mixen, weil die fasst man an der Seite und die drehen sich direkt oder die halten an und man musste da wirklich mit so Seidenfingern irgendwie rangehen, wenn man das Tempo ausgleichen will oder zwei Platten gleichzeitig, man will die zusammen mischen. Ziemlich schwer zu mischen auf jeden Fall.
Aber es ist ja gut, dass du quasi mit den schwersten gelernt hast, erstmal zu mischen.
Die hatte ich auf jeden Fall für 2-3 Jahre und dann war es so genau, das war das erste Mal im Plattenladen, als ich dann da gearbeitet habe, durfte ich hinter die Theke auch und habe das erste Mal diese Technics angefasst und gescratcht und das war dann so, wow, was ist das denn für ein cooles Gefühl? Das war wie so der Rolls-Royce der Plattenspieler oder der Mercedes der Plattenspieler. Und genau, dann war ich natürlich so, oh Gott, wie soll ich mir die jemals kaufen? So, aber ich brauche die unbedingt. Und dann meinte mein Chef Olli Grabowski, hey Olli, ja hier, ich besorg dir 2 und dann arbeitest du die ab. Und ja, ich habe die, bis ich gekündigt habe oder bis ich den Laden verlassen habe, da war ich glaube ich so um die, es war dann so 2001 rum, bisschen später noch, 2002, 2003, bis dahin hatte ich die noch nicht ich habe halt damals 5 Mark oder 5 Euro verdient, aber ich habe das Geld auch gleichzeitig immer wieder in Platten
reinvestiert.
Genau, und dann hatte ich natürlich auch einen kleinen Rabatt, dadurch, dass ich dort gearbeitet habe. Und ich hatte dann immer mega lange Listen von den Platten. Ich musste das immer aufschreiben. Und dann wurden die immer abgerechnet. Und ich hatte immer noch was gut bei dem.
Es ist ja wahrscheinlich, hat er auch so ein bisschen gesehen, also er wollte dich einfach so ein bisschen supporten irgendwie.
Absolut, der hat mir total geholfen. Ich meine, über ihn kam dann auch, ich weiß nicht, ob das wirklich aber ich glaube schon, mein erster Warm-Up-Gig. Ich meine, ich habe total naiverweise sogar versucht, Mixtapes im Plattenladen zu verkaufen. Und keiner hat die gekauft. Keine Ahnung, warum man auch Mixtapes von jemandem, der im Plattenladen. Aber einer hat damals ein Mixtape von mir gekauft und das war ein Berliner DJ Divinity. Über den haben wir damals noch, ich meine, Platten damals verkaufen, hieß die am Telefon vorspielen. Das heißt, es gab immer, dienstags kamen die Platten immer, dienstags und mittwochs. Dienstags kamen die aus Europa, mittwochs aus Amerika. Das heißt, ja, dienstags, mittwochs, donnerstags war dann immer Alarm. Verkaufen übers Telefon. Ja. Und wir hatten dann unsere Kunden aus Deutschland, und aus England sogar auch. Ja, und ein Berliner, der bei uns regelmäßig bestellt hat, war Divinity und dem konnte ich einmal mein Mixtape sogar verkaufen übers Telefon. Aber er hat mich daraufhin gebucht.
Ach wirklich?
Ja.
In Berlin?
Genau. Ich habe dann meine erste Party in Berlin auch zur selben Zeit, als ich meine ersten Gigs in Hamburg hatte, dann auch in Berlin gespielt.
Du hast dann in Hamburg im Lacage warst du dann irgendwann als Teacher?
Da war der erste offizielle.
Okay. Also vorher hast du schon so ein paar inoffizielle Warm-ups.
Klar,
so.
Genau. Hier mal, hier und da mal in einer Bar oder mal in der Schule sogar mit Plattenspieler mitbringen und so. Aber der erste offizielle Gig war im Lacage 99, irgendwann im Sommer. Da war ich noch 16 und da, ja, das war mein erster Warm-up-Gig sozusagen.
Das war ein geiler Laden damals, das Lacage. Mhm. Das war ja auch im Kiez da direkt.
Direkt im Herzen ja. Der Reeperbahn, ja.
Naja. Das war, aber es ist ja, ich finde das ja auch interessant, weil ja in Hamburg hat sich ja dann auch so eine sehr interessante elektronische Musikszene gebildet, auch viel so um den Pudel rum, wo du ja auch immer abgehangen hast. Also da waren ja auch, da gibt es ja auch noch so Sampler, Operation Pudel und so, dieses ganze fast eher künstlerische Umfeld von Rocco Schamoni und so Leuten, die, wo es auch ganz viele Leute gibt, die so elektronische Frickeleien gemacht haben. Da kommt ja zum Beispiel auch
total.
Kotze her und so aus diesem Umfeld.
Ja, ich war natürlich oft im Pudel, also unzählige Nächte im Pudel. Es war dann immer so, der Gang war eigentlich immer irgendwie auf der Reeperbahn, dann morgens ist man immer im Pudel gegangen und dann meinetwegen auf dem Fischmarkt, wenn es ein Sonntag war oder so. Aber viele, viele unzählige Nächte im Pudel verbracht als Jugendlicher. Echt coole Musik da gehört. Ich muss auch immer noch sagen, einer der besten Resident-DJs war und ist auch immer noch im Pudel. Ich habe da viel gute Musik gehört, hat mich auf jeden Fall auch geprägt. Das war dann auch erfrischend, weil House-Music, die House-Music, die ich geliebt habe, war so Sample-basierend und war fast schon wie so, gerade so die deeperen Sachen waren fast schon wie so, als würde Wu-Tang House produzieren. Mhm. Also so die Detroit und Chicago-Leute, die House produziert haben, Moody Man, Theo Parrish und so. Ja. Das war halt raw auch und ich fand's geil. Da waren, und immer wieder mit irgendwelchen Disco-Samples, dann kamen die Franzosen, die einen ganz anderen Sound hatten. Alles herum um Daft Punk und French Touch. 1.0. Aber so diesen Vocal House Sound, der dann immer noch mehr kam aus England, der wie so eine besser klingende Version war als das, was es in Amerika gab ein paar Jahre vorher, da habe ich mich dann irgendwie abgegrenzt von House. Da fand ich dann wirklich so das, was im Pudel lief, cooler. Der Elektro Sound mit Gigolo Records kam dann auf einmal.
So DJ Hay und so.
Genau, als Gigolo Records gestartet habe, war ich so. Okay, krass, jetzt kommt hier eine neue Welle und ich bin voll drauf abgefahren und bin dann halt irgendwie so ein bisschen abgedriftet und die Platten gab es da auch nicht, das war dann auch witzig, weil ich habe bei Underground Solution gearbeitet, das war klassisch House, klassisch Techno. Ja. Techno zu dem Zeitpunkt Ende der 90er war sehr schranzig und super schnell, eigentlich so wie es fast jetzt wieder ist und ich habe mich da als Jugendlicher noch nicht so connecten können. Und dann bin ich aber immer heimlich in die Schanze, um mir die Elektroplatten zu kaufen. Und da war es echt so ein bisschen, da war es fast schon unangenehm, weil ich viele Platten gefunden habe, die es nur in der Schanze gab, bei Platten, wie hieß das, Sardos noch und ein, zwei andere.
Sardos, ja, der war auch geil. Ja, Hamburg hat doch immer viele geile Plattenläden, muss man sagen.
Voll,
da gab es echt immer voll die guten Sachen.
Und da habe ich halt so die ganzen Elektroplatten, die dann Ende der 90er, Anfang 2000 gekommen sind, gekauft. Und dann kam ja diese ganze Clash-Welle und das war dann, da war ich dann so, wow, das ist, that's the new shit. Ja. Indie und Techno.
Ich finde das so spannend. Ich finde zum Beispiel House ist ja so ein, so ein Musikstil, der so extreme Wandlungen immer durchgemacht hat. So. Mhm. Und der sich auch immer wieder sehr neu erfunden hat. Irgendwie, es gab auch so Hausphasen, wo ich gar nichts damit anfangen konnte. Mhm. Oder manchmal gab es auch so Phasen, wo ich, also zum Beispiel auch so, wenn man jetzt so Amont van Helden sich so frühe Sachen von ihm anguckt und der dann so zwischendurch einfach so eine Hip-Hop-Instrumental-Platte gemacht hat, irgendwie so. Das war so crazy damals. Und das hat man gar nicht zusammengekriegt. Wieso macht der jetzt eine Hip-Hop-Platte? Der ist doch so ein Haus-Dude irgendwie. Und das weiß ich noch, dass mich das damals total umgehauen hat. Abgesehen davon, dass diese Sample Slayer Hip-Hop-Platte auch total geil war. Also das.
Witzigerweise hatte ich gerade letzte Woche Armand ist ein sehr guter Freund mittlerweile von mir und ich schätze ihn wirklich sehr. Ist einer der, ja, ist eine Legende, eine absolute Legende. Absolut. Und wir hatten eine echt interessante Unterhaltung mitten. Er ist ja aus New York. Und wir saßen am Tisch, Armand, jemand aus Chicago, der dort aufgewachsen ist, der damals Partys auch gemacht hat, seine Generation, das heißt, er kennt Chicago House inside out und wir hatten echt eine ziemlich interessante Konversation darüber, wie so die Einflüsse waren und warum der Chicago House der echte House ist und New York halt eben nicht diesen Status hat und und dann auch, warum dann halt auch diese Hip-Hop-Platten, also Armand so genauso wie ich auch beeinflusst von Hip-Hop und House gleichzeitig. Er ist natürlich noch ein bisschen älter als ich und hat's in den Straßen miterlebt, wie dort gebreakt wurde und wie es entstanden ist. Ja, es war dann auch so eine Zeit, nachdem so die erste House-Welle vorüberging, gab es keine Clubs und alle Clubs waren dann nur noch Hip-Hop und genau, er hat angefangen, dieses Label AV8, diese Hip-Hop-Cuts dazu produzieren, aber es war dann auch, die haben sich dann auch relativ früh getrennt, er war nur am Anfang dabei irgendwie und das, ja. Ich fand die Mischung auch schon immer interessant. Für mich ist auch, wenn ich jetzt heutzutage, und ich springe jetzt kurz mal auf ein anderes Thema, wenn ich mit Rappern zusammen zum Beispiel arbeite, das Erste, was ich denen vorspiele.
Hafti und Materia gemacht.
dann spiele ich denen erstmal irgendwelche Disco-Platten vor oder Techno-Platten sogar mit Rocky oder keine Ahnung wen. Für mich ist halt Rap, ich weiß nicht, wann das angefangen hat, dass Rap nur noch irgendwie auf Trap-Beats funktioniert. Ja. Für mich kann man über alles rappen. So. Aber genau, und Arman hat so ein ähnliches Verständnis oder ähnliche Empfindungen und ja, wir haben da ähnliche Herangehensweisen auf jeden Fall auch.
Das ist etwas, was mich wirklich extrem fasziniert und das ist, und auch um nochmal, also ich will da jetzt nicht so drauf rumreiten, aber es ist etwas, was ich wirklich hauptsächlich so in Deutschland und von deutschen Künstlern, vor allem aus Hamburg kenne, ist so ein extrem interdisziplinäres Denken, was Musik betrifft. Also ich habe das Gefühl, dass Menschen, die Musik machen und in Hamburg sozialisiert worden sind und da irgendwie angefangen haben, Musik und Sound zu machen, dass die am allerwenigsten Scheuklappen haben, was so ihre Idee von Musik betrifft. Also bei dir ist das ja zum Beispiel auch so, man liest kaum Interview von dir, in dem du dich nicht auch auf Punk beziehst und irgendwie und auch Techno zu Punk erklärst, weil es sozusagen auch so eine logische Fortsetzung natürlich auch dieses Do-it-yourself-Gedanken und so weiter ist und eben auch diese Roughness und Energie haben kann, nicht immer hat, aber durchaus auch haben kann, die man vom Punk auch kennt. Und das ist aber in vielen anderen Städten, gerade in Deutschland, auch überall nicht so vorhanden, dieses Denken. Also in Berlin ist alles sehr fest immer in seinen Soundgrenzen, aber Köln, München und so auch. Aber die Hamburger, da gibt es Rapper, meinetwegen auch Fettes Brot, die ohne Ende Popsongs machen und da gibt es keine Angst so vor so Genregrenzen. Das finde ich ganz faszinierend.
Ja, witzig, dass du das ansprichst. Für mich war das auf jeden Fall nie eine Frage, warum Genres irgendwie getrennt voneinander, keine Ahnung, für mich war es auch, als ich angefangen habe aufzulegen, habe ich immer irgendwie, fand ich es eher reizvoller, das zu mischen, selbst mit irgendwelchen Rap-A-Cappellern, Missy-A-Cappella auf einer Hausplatte drauf. Ja. Dann hatte ich natürlich gleichzeitig auch oder zur ähnlichen Zeit so DJs wie Too Many DJs gehört und habe dann gesehen, okay, es ist möglich, aber ja, ich weiß auch nicht, vielleicht hat das was mit der Stadt und der Kultur dort zu tun, dass man sich nicht so zu ernst nimmt irgendwie. Aber es gibt ja auch echt so, also es gibt ja auch richtig gute Schreiber, die ja so auf ganz anderen Next Level so ich bin da nie so richtig nah dran gewesen, aber ich kenne auch das Hamburg, was so das, wie soll ich sagen, so ein bisschen so das intellektuellere deutsche Sprachmusik oder so. Kennt man
so
ja
die Hamburger Schule und so.
Hamburger Schule, genau.
Und so weiter.
Genau, genau. Ich weiß, ich bin generell, meine Persönlichkeit ist oft so, wenn irgendwie jemand mir sagt, so und so muss es sein oder wir machen alle das, dann weiß ich nicht, dann bin ich irgendwie
dann
immer.
Hast du keinen Bock, dann willst du gleich.
Ja, das ist kein Interesse irgendwie. Ich weiß nicht, ob das was. Das war aber auch so beim Auflegen auch immer so oder selbst damals im Plattenladen, wenn eine Platte released. Es gab dann immer die Promos und die White Labels, die habe ich dann gespielt und sobald das Release für alle da war, habe ich die Platte nicht mehr gespielt. Es ist dann vielleicht ein bisschen zu extrem und war auch nicht immer so der Fall. Ich weiß nicht, ich bin schon immer irgendwie, bei mir ist dann immer so die Reaktion, wenn ich merke, so alle machen das, dann frage ich mich, warum soll ich, was kann ich dazu beitragen? Ja, genau, also es ist so ein generelles Ding eher so. Und auf diese Genre, ich meine, heutzutage, das kann man sich auch gar nicht mehr vorstellen. Mittlerweile ist es ja gar keine Frage mehr von Genre-Mix und alles geht miteinander und alle hören irgendwie alles. Damals, als wir aufgewachsen sind, gab es ja auch zu meiner Schulzeit die Punks, die Goths, die Hip-Hop-Kids irgendwie oder die Möchtegern-Gangster, die Metalheads. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer noch so ist, so richtig. Heute definieren sich ja irgendwie anders. Aber ich fand es irgendwie immer schon reizvoll, Dinge so zu bridgen irgendwie. Und das fing mit den DJ-Sets an und das ging dann weiter mit der Musik, die ich dann auch gemacht habe.
Es ist ja auch, ich glaube, also deswegen bin ich ja auch so fasziniert von, weil es mir ganz ähnlich geht. Und ich glaube, es ist ja so, dass man, also so kenne ich das, wenn ich Musik höre, ich will da was anderes von als. Ich brauche die nicht, um mich zu definieren. Also so wie das eben Teenager damals gemacht haben, Goths hören irgendwie nur den ganzen Tag The Cure und Sisters of Mercy oder so. Das war für mich nie interessant. Ich wollte einfach immer einen guten Song haben. Ich wollte immer einen Song haben, der zu meiner Stimmung passt. Und da deswegen ist man ja dann für alle Genres sozusagen offen. Weil das ja, weil es um die Energie geht, die in so einem Song steckt. Nicht irgendwie, was der, welches Instrument der jetzt haben darf oder nicht oder so.
Ja, Energie ist ein guter Punkt, weil gerade in elektronischer Musik, in Techno oder damals was mich dann halt am meisten geflasht hat, elektronische Musik oder das, was ich auf der Love Parade gehört habe, da geht es ja wirklich nur um Energie.
Ja.
Und irgendwie um, das hat ja gar nichts mehr zu tun mit die Emotionen, die dadurch getriggert durch Popmusik oder Songs, die wird ja meistens, die Stimme ist die Nummer eins Emotion, die einen irgendwie was sagen kann und das funktioniert am besten mit dem Brain irgendwie, mit Lyrics. Und dann kommt die Musik, aber bei elektronischer Tanzmusik zerfallen ja diese ganzen Regeln.
Auch diese
oder
Strukturen.
Diese ganzen Strukturen.
Diese Pop-Strukturen, ja.
Genau, und das fand ich auf jeden Fall immer irgendwie ein bisschen interessanter. Und so diese Songstrukturen, zu wissen, wann der Chorus kommt, zu wissen, wann der Vers wieder eintritt, das war für mich auch selbst als Produzent und Musiker auch nie wirklich interessant. Diese Strukturen zu brechen, aber dann gleichzeitig aber auch die Strukturen der House- und Techno-Platten, mit denen ich auf sozusagen groß oder mit denen, die ich spiele als DJ, die auch zu brechen, war für mich auch interessant. Zum Beispiel, wenn man sich die ersten Boys Noise-Platten anhört, die waren jetzt auch nicht unbedingt nur loopig oder so. Oder beim ersten Album gibt es dann auf einmal krasse Cuts und auf einmal geht es in die. Irgendwie, ja, weiß ich nicht, ist es immer irgendwie ein Reiz daran, irgendwie das irgendwie anders zu machen als das, was ich gut finde schon irgendwie oder was halt existiert.
Bist du denn, als du dann nach Berlin zu deinem Kumpel und zur Love Parade gegangen bist, bist du überhaupt in die Clubs gekommen? Nee, du warst dann quasi nur auf der Straße, weil du für die Clubs noch zu klein warst.
Die sind tatsächlich in einen Rave, in so einen Groß-Rave Afterparty reingekommen. Ich habe versucht, in die Gigolo-Party reinzukommen, da waren wir aber viel zu klein für. Nee, das war einfach nur durch den Tiergarten und krass,
ja, crazy.
Raven.
Ja, ja, crazy. Also ich war sogar auf dem Wagen einmal.
Wow.
Das war die erste, die eine Million hatte. Das muss so 96
das war dann
97
so, genau.
Sein. Genau, ja.
Das war echt eine geile Zeit. Es war auch immer mitten im Sommer. Es war also mega gutes Wetter, heiß. Und ich meine, dieses Gefühl und dann nachts, alter Schwede, alle herum um den Stern und Westbam und Hell aufgelegt. Ja, das waren so meine Heroes. Westbam war eh so ein Hero zu der Zeit und alles, was die da damals, und ich fand auch die Musik cool, irgendwie Mayday und so. ja, genau, deswegen so einen leichten Raver hatte ich schon immer irgendwie dann drin, obwohl ich dann Deep House aufgelegt habe in den ersten Jahren. Ne?
Ja. Ich weiß noch, als ich damals auf der Love Parade war, bin ich mit meinem Bruder hierher und dann waren wir einen Abend vorher schon da, also Freitagabend. Und dann hat einer gesagt, ja, komm mal hier auf die Party, da spielen Prodigy. Wow. Und das war, als gerade, ich glaube, das Album mit No Good Start the Dance rauskam. Music for the People war das, glaube ich, ne? Oder For the Masses hieß es, weiß ich nicht mehr. Und dann sind wir da auf die Party und dann waren da 10 Leute. In einer riesen Halle, die hatten noch keinen Hit sozusagen, also nur Outer Space, aber es war irgendwie schon zu lange her. Und keiner wusste das oder es war für keinen interessant. Und dann waren wir da mit 10 Leuten beim Prodigy-Konzert und dann ist Keith Flint trotzdem durchgedreht, als wären 1000 Leute da. Das war jetzt einfach, cool. Der hat einfach die ganze Bühne zerlegt.
Das perfekt, unglaublich, perfekt. Ja.
Das war echt geil.
Ja, wenn ich das sehe an Künstlern, dann weiß man, this is the real shit. Ich hatte einen ähnlichen Moment mit, gar nicht so lange her, da habe ich genau dasselbe gedacht, oder war es ein ähnlicher Moment mit Rico Nasty.
Ja.
Das war auch zu der Zeit, als ich sie entdeckt hatte und als wir uns auch getroffen haben, da hat sie ein Konzert gegeben und da waren auch nur so 10, 20 Leute und es war ein viel zu großer Raum dafür. Sie ist so abgegangen, sie ist runtergegangen, sogar zu den Leuten und das war so, die ist echt cool und ja, das war dann noch zur Zeit, als wir Girl Crush aufgenommen haben.
Das ist einfach geil, wenn Performer, und ich meine, das kennst das auch und ich kenne das auch, wenn man einfach performen will, dann ist auch scheißegal, wie viele Leute da sind, dann wird einfach abgeliefert.
Ich sag wirklich ehrlich, also mir ist es, wenn ich, stell mir irgendwo Decks hin, ich spiele, ob da 50 Leute sind oder 500 oder 5000, es war natürlich auch für mich so eine aufregende Zeit, als es dann auf einmal mit den Gigs außerhalb von Deutschland losging. Ja. So die ersten Gigs, der erste Gig in London zum Beispiel. Leute.
Erzähl mal, wie war der erste Gig in London? Also du hast dich in Deutschland jetzt quasi schon ein bisschen etabliert als DJ, hast schon größere Gigs gespielt und so.
Mhm.
Und dann kam so die Anfrage, jetzt geht's mal raus aus den Grenzen.
Genau, als ich angefangen hatte mit meinem Label Boys Noise Records und die ersten Platten auch erschienen sind auf erst auch auf Gigolo, damals DJ Hells Label.
Ja.
Da kamen dann so die ersten Anfragen 2005, 2006. Es war natürlich ein Traum, dann nach London zu fliegen das erste Mal.
Was noch alles mit Vinyl, ne?
Das war alles noch Vinyl.
Das muss man das muss man den Menschen auch mal sagen.
Ja, ich habe dann ja, genau.
Das Ätzendste, was es gibt an diesem ganzen, an dieser sehr leidenschaftlichen Arbeit und die so viel Spaß macht, das Schlimmste, was man einfach immer verflucht, ist Plattenkisten schleppen.
Das ist ja Horror. Dann muss ich kurz einstellen, weil ich zu der Zeit, es waren eigentlich immer 2 Kisten standardmäßig. Ich hatte dann immer so einen Trolley, den man aus dem Supermarkt kennt, wo dann die, diese Kistenschlepper, die Wasserkisten draufkommen. Ja. Eine Wasserkiste ist eigentlich so schwer wie ein Koffer. Und dann hatte ich immer diesen Schlepper mit mir mit, 2 Kisten, Reisetasche. Genau, ich hatte in Deutschland schon 4, 5 Jahre gespielt, das heißt da dann immer regelmäßig und so rum und ich habe im 5. Stock in Berlin gewohnt an der Zionskystraße.
Ach, Scheiße.
Und das war, also das alles immer hochgeschleppt. Ja, das vermisse ich nicht. Und Platten wurden tatsächlich auch geklaut damals. Selbst, also mir wurden Platten aus dem Zug geklaut, mir wurden selbst Promos aus der Kiste rausgenommen. Damals am Flughafen nehme ich die Kiste in Empfang und es fehlen auf einmal 15 Platten. Nur die Promos und die White Labels.
Ach, wirklich?
Ja.
Mir ist auch beim Auflegen, sind mir auch so viele Platten geklaut worden.
Ja.
Leute greifen dann hinter dem DJ-Pult einfach mal rein.
Das ist total crazy.
Es ist wirklich absolut crazy.
Na genau, ich bin dann halt nach London. Man schläft dann halt in so einem 2-Sterne-Hotel. Ist alles cool. Und dann habe ich, das war im 333-Club, glaube ich, hieß der damals. Und ich weiß noch ganz genau, oben haben nämlich die ging das gerade los mit diesem Tech House. Das hieß damals Tech House zu der Zeit, als so Tiefschwarz und Mandy und die auch so die Berliner hier mit Get Physical. Ja. Das war so der Sound zu der Zeit, 2005, 2006. Da war es schon so, this is the shit irgendwie. Ja. B-Pitch und so zu der Zeit. Und die haben oben gespielt. Und ich habe unten gespielt und bei mir waren wirklich nur zwei Leute. Einer aus Österreich, mit dem ich bis heute noch befreundet bin, weil der hat eine Platte mitgebracht, die ich unterschrieben habe. Und dann war die erste Show in Holland, das weiß ich auch noch. Das war in so einer kleinen Stadt, wie hieß die noch? Eine Stunde außerhalb von Amsterdam. Ja. Auch schon wieder vergessen, aber ja, es war spannend auf jeden Fall. Ich hatte immer eine gute Zeit, so oder so.
So, also wenn man endlich in London spielt und dann vor zwei Leuten und einer ist auch noch Österreicher, das ist natürlich, natürlich erstmal eine Mini-Enttäuschung.
Ja, für mich war es halt einfach nur, ich war auf eine Art verwöhnt mit den Clubshows in Deutschland, weil die liefen ganz gut. Dadurch, dass ich so früh angefangen habe, ich war ja auch unter dem Namen Kid Alex zu der Zeit noch in Deutschland unterwegs als DJ. Und deswegen war es für mich einfach nur so, es war einfach nur cool, irgendwie sagen zu können, ich habe jetzt in London gespielt, das war so auf jeden Fall. Ach so, alle haben natürlich meinen Namen auch immer falsch geschrieben, Boys Noise war so für Jahre überall immer falsch geschrieben, es wurden auch immer mehrere Leute damit definiert, war aber auch Intention, dass die Leute denken, dass es so eine Gang ist irgendwie, aber ja.
Du hast auch gerade kurz angesprochen, Kid Alex, das war ja der Riesenhit, Kid Alex, Young Love, Topless, das ist ja, also das war ja, glaube ich, auch Coca-Cola hat das dann auch irgendwie für einen Werbespot benutzt und so, das war ja überall dieses Lied, das war ja, da warst du irgendwie 20 und hast plötzlich so einen Ultra-Hit an der Backe gehabt irgendwie, das muss doch auch kurze Zeit sehr crazy gewesen sein.
Ja, es war eine super Zeit auf jeden Fall. Ja, es war auch bisschen kontrovers auf eine Art, weil das gar nicht geplant war. Ich hatte vorher zwei House-Platten rausgebracht. Das war einfach nur Disco House, Kid Alex, 2000 und 2001 auf dem Hamburger Label auch. Und dann ist der Track entstanden und das war genau das White Label kam auch 2001 heraus. Und dann ist da irgendwie, weiß ich nicht, haben wir wohl den Puls der Zeit da irgendwie getroffen mit Indie und Breakbeat. Also es war, mein Kollege hat die Gitarre gespielt, ich hatte den Beat gebaut und ich war dann einfach im Studio und habe gedacht, okay, ich hatte einfach die Idee von diesen Lyrics im Kopf, lass mich die mal schnell einsingen. Ja. Und es war einfach nur so Joint geraucht und okay, versuch's mal. Ja, und dann zwei Jahre später hat es dann Major gesigned und hat das versucht aufzuziehen. Ich glaube, in den Charts, die höchste Position in den Charts war 64, das weiß ich noch ganz genau. Aber es war ein riesen Club-Hit auf jeden Fall und es hat natürlich meinen DJ-Gigs sehr gut getan und war eine coole Zeit auf jeden Fall. Ich habe dann aber schnell gemerkt, dadurch, dass wir, was ich noch nicht kannte, war die Musikindustrie. Ich kannte nur die Welt, die ich kannte, nämlich die Vinyl, ich presse die Musik auf Vinyl, die gibt es nur für DJs und die DJs spielen die Musik und das ist so dieser Mikrokosmos. Ja. Was ich halt zu der Zeit noch nicht kannte, war, wie die Musikindustrie eigentlich ist. Und dann, als ich gemerkt habe, wie sie eigentlich ist, habe ich schnell zu einem Nein gesagt halt, weil ich, ja, das ging dann irgendwie nicht mit dem zusammen, was ich mir vorgestellt habe. Und ich bin sehr schnell wieder zum Glück rausgekommen aus dieser Major-Label-Struktur.
Aber das finde ich so faszinierend, weil das ja auch, also das ist ja etwas, was auch wirklich wie ein roter Faden durch deine Karriere zieht, dass du sehr konsequent immer nur gemacht hast, worauf du Bock hast. Also dass du immer so, weil jeder andere hätte gesagt, ja komm, da machen wir noch eine Nachfolgesingle irgendwie, da machen wir noch ein ähnliches Lied irgendwie, da können wir jetzt noch ein bisschen ausmelken. Aber du hast dann so sehr klar gesagt, irgendwie so, nee, lass mal, habe ich keinen Bock drauf.
Naja, es war dann aber auch, es wurde dann auch eher so, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat das auch was so mit dieser blauäugigen Naivität zu tun, wie ich an die Musik generell angehe. Aber bei mir funktioniert es einfach nicht, wenn mir jemand sagt, was ich, wie irgendwas sein muss. Es ist, ich habe da immer so einen bestimmten Threshold oder ich kann so ein bisschen immer entgegenkommen, aber so komplett zu sagen, mach doch das, willst du nicht mal mit einem Songwriter und warum singst du nicht noch mehr? Dann war ich so, was? Songwriter? Ich soll jetzt mit jemandem, wie jetzt, jemand schreibt mir die Lieder, die ich dann singen soll? So, geht's eigentlich noch? So, das ist auf jeden Fall nicht das, was ich machen will. So, ich mach gerne Musik, ja, ich lege gerne auf, aber so den Shit, so, nee. Und dann war es halt so, okay, aber wenn du das nicht machst, dann können wir deine Musik nicht veröffentlichen. Dann war ich so, okay, ja, dann nicht. Eben nicht. So, und dann ist halt auch Kid Alex als Projekt gestorben, relativ schnell. So, und es war mir aber auch recht, weil ich hatte zur selben Zeit schon, es war halt auch so ein bisschen komplizierter alles, weil ich die Musik, die ich zu der Zeit released habe, natürlich mit jemand anders zusammen auch gemacht habe.
Ja.
Und ich war so ein bisschen abhängig davon. Aber als ich das erste, ich glaube, ich war einer der ersten überhaupt, die nur mit dem Laptop produziert haben. Und so sind die ersten Boys Noise Tracks entstanden.
Ja.
Nachdem das möglich war, Logic auf dem Laptop benutzen und dort einen Sampler zu haben und irgendwie mit einem Interface eine Drum Machine oder einen Synth anzuschließen, habe ich es gemacht. Ich weiß es noch, ich bin durch Deutschland mit dem ganzen Kram in der Bahn, habe das alles aufgestellt, habe noch in der Bahn Tracks produziert.
Wo es immer nur
Zeit.
So an einem Platz eine Steckdose gab.
Ja,
wo man
genau.
Gucken muss, was ist.
Und sobald ich gemerkt habe, okay, ich kann den Shit auch alleine machen, war ich so, okay, I don't know, dann mache ich es halt jetzt alleine. Und ich hatte dann ganz viele Tracks schon produziert, so die ersten Boys Noise Tracks.
Ja.
Und dann lief das alles so in diese andere Richtung mit dem Kid Alex Projekt. Und mein Musikpartner zu der Zeit wollte auch eher Pop produzieren und noch mehr Indie-Sachen. Und ich habe da auf jeden Fall auch, mir macht das auch Spaß, die Musik zu machen und alles. Aber es war, mein Kopf war woanders. Und ich saß schon auf diesen anderen Tracks und ich war so, okay, lass mich die mal machen. Ich schicke die zu ein, zwei Labels. Dann habe ich die an Hell geschickt.
Ah.
Und die fanden es cool. Und dann war es so, okay, nee, ich muss dem folgen, was ich wirklich will. Und dann war es irgendwie, hat sich es auch relativ schnell erübrigt so.
Woher kam eigentlich der Mut, also ich glaube, woher die Idee kam, ist glaube ich relativ klar, aber ich glaube, es kostet dann trotzdem immer noch ein bisschen mehr an Überzeugung auch von sich selbst, dann ein eigenes Label zu machen. Also, weil das ist ja etwas, wo da träumt jeder von, der Musik macht, aber da hängt ja so viel dran, dass man dann irgendwann, glaube ich, nach einem Viertel des Wegs denkt, oh nee, ey, das ist mir echt alles irgendwie zu großer Act, da habe ich keinen Bock drauf. Wie hast du das gemacht? Wo hast du dann auch so die Energie dafür hergehabt?
Ich wollte nichts anderes zu der Zeit. Es war so wirklich ein Traum, den ich damals schon hatte im Plattenladen, ein eigenes Label zu haben. Ich habe oft immer gedacht, wenn es gab zum Beispiel ein Label und dann haben die irgendwas rausgebracht und ich habe oft gedacht so, ah, warum haben die nicht das released oder warum haben die nicht den gesigned oder keine Ahnung. Also es gab schon immer so diesen Gedanken und es wurde dann alles klar, nachdem ich so viel Musik selbst gemacht habe, nachdem ich irgendwie 50 Tracks selbst hatte, die alle irgendwie auf den ganzen CDs und so nur waren und ich die auch schon gespielt habe, war es halt so, okay, ich mache es einfach selber, jetzt ist die Zeit und dann hatte ich auch noch die Idee, wie es aussehen soll und alles und habe dann zum Glück den richtigen Designer getroffen, Paul Snowden, der mir dann auch noch die visuelle Identität mitgegeben hat sozusagen und ich habe am Anfang gedacht, okay, wenn ich mein eigenes Label habe, dann kann ich einfach jederzeit schnell das releasen, was ich möchte. Es war dann natürlich nicht ganz so leicht, weil genau, ein Release dauert einfach ein paar Monate, bis es draußen ist. Dann hatte ich auch noch das Glück, dass der Chef von dem Plattenladen, der ist auch Gründer einer Distribution, Word & Sound, das ist ein Distributor aus Hamburg auch, die vertreiben Vertrieb, genau, der vertreibt Haus- und Techno-Platten. Das
Konntest
heißt,
du dann da noch deine Plattenspieler mit abbezahlen mit ein paar Releases?
Ja, genau, das heißt, ich habe dann auch direkt einen Vertriebsdeal bekommen.
Ja.
Ich habe den natürlich, musste den zeigen, hier, das sind die ersten vier Releases, die ich machen will. Ist ein bisschen anderer Sound so, als den ihr habt, aber Und die waren dann so, cool, okay, machen wir. Und ja, und ich bin dann einfach, ich habe dann, ich weiß noch, wie ich die Pakete gepackt habe und die Promos an Tiger und Errol Alkan und Felix der Housecat. Ich hatte ein paar Adressen von Gigolo damals bekommen. Die waren auf irgendeinem Verteiler und dann habe ich gesehen, oh, das ist hier die Adresse von Tiger und ja. Too Many DJs. Dann habe ich viele angeschrieben und habe ein paar Adressen hier und da raus und ich habe einfach hunderte von Pakete selbst geparkt, zur Post gebracht, die verschickt. Ja. Dann kamen ein paar Fax zurück mit Feedback.
Ich hab mal gelesen, du hast einen Fax bekommen von Laurent Garnier zu deinem ersten Album, zu Oi Oi Oi, der gesagt hat, ist ganz geil, aber kann man schwer mixen.
Ja, ja genau, das waren so die meisten Feedback. Also es gab viele, die es cool fanden von der Produktion, von den Tracks, aber die hatten Schwierigkeit, die zu spielen, weil ich halt, ich glaube, das kommt so ein bisschen aus der Art, wie ich auch selbst mische. Das kommt vielleicht ein bisschen aus der Hip-Hop-Welt auch, dass ich gerne so Cuts mache und für mich funktionieren Mixe auch anders manchmal als für den traditionellen House-DJ. Ich liebe es genauso, auch Platten laufen zu lassen nebeneinander für eine Minute. Ja. Aber genau, ich habe viele meiner Platten, der eigentliche Grund war, ich wollte nie meine Beats freigeben. Deswegen hatte ich immer nur so ein paar Sekunden und dann ging es direkt los mit allem. Ja. Das heißt, Bass und Drums und alles war schon zusammen, weil ich, das war auch früher so ein Ding, mit Beats-Samplen und Armand von Helden zum Beispiel oder Todd Terry, die haben einfach skrupellos die House-Beats gesampelt, ja, die irgendjemand anders schon gemacht hat. Und ja, darauf dann, das hat die natürlich auch schnell und so konnten die viel releasen.
Gekostet, aber auch zwischendurch mal.
Manchmal auch gekostet, ja, genau. Aber ich war so ein bisschen so, nee, die Drum-Sounds, die ich mache, die hat keiner, die darf keiner samplen von mir. Deswegen war es aber direkt schon so, ich habe keine 30 Sekunden oder eine Minute Intro-Beats, ja, bevor das Thema direkt losging.
The Wall of Sound.
Ja, genau. Und die Drums wiederum waren auch viel, ich hatte schon eine Drum Machine, aber viel war so auch von Neptunes und Timbaland. Ich, ja, dachte, wenn man sich das erste Boys Noise Release auf Boys Noise Records anhört, Optik, für mich ist das immer noch meine Interpretation von Neptunes, aber im Elektro. Es waren halt so Live-Drums mit Acid, aber so, ja,
ist ja auch,
Stuff.
Wenn man zum Beispiel den Neptunes-Remix von Harder, Better, Faster, Stronger hört, hört man ja auch die Neptunes-Idee von Techno, weil die haben doch diesen kurzen, super seltsamen Break. Neptunes, Daft Punk, der immer so super weird klingt.
Super weird, ja.
Du hast mal irgendwo erzählt, dass das Interessante an dem Label war, als du das dann gegründet hast, dass dir nach 2 Jahren mal jemand gesagt hat, dass du pro Platte auch GEMA zahlen musst und so. Und dann das alles ein bisschen in so geordnetere Strukturen gebracht werden durch Leute, die dir dazugeholt hast.
Naja, ich habe eine Partnerin, das ist bis heute auch immer noch meine Partnerin, die hat mir natürlich den Rücken gerettet. So, weil, genau, ich habe die Deals selbst mit den ersten Platten, die ich gesigned habe mit anderen Künstlern, ich bin halt so 50-50, gib mir den Track, Anschlag, ich bringe ihn raus, Aber das muss natürlich auch alles abgerechnet werden und genau, in Deutschland Platten zu produzieren ist ganz schön anstrengend. Die GEMA nimmt viel Geld, die GV, die Krankenkasse hier, die Künstlerkrankenkasse.
Ja, KSK. Ja.
Ich meine, klar, am Ende des Tages alles cool so, aber es
das muss man erstmal alles wissen.
Muss man alles wissen und genau, es müssen die richtigen Anmeldungen überall sein und Deutschland nimmt es sehr genau und macht es auch wirklich Labels ziemlich schwer, muss ich sagen. Also wenn ich das vergleiche so mit den anderen Ländern und gerade als Plattenverkäufe, also ich meine, es geht da eh nicht um Geld, also es ist also selbst damals 1000 Platten zu verkaufen, das ist dann plus minus null am Ende so. Und das wurde ja nur noch schlimmer, ehrlich gesagt. So. Aber so diese Infrastruktur, was das angeht, hat sich da leider nicht verändert. Wie auch immer habe ich das Glück gehabt, dass ich jemanden gefunden habe, der mir sozusagen alles andere irgendwie super
die
gut
Business-Seite abnimmt.
Die Business-Seite abnimmt und anders hätte es auch nicht funktioniert. Ja. Auf jeden Fall.
Ja, das glaube ich. Bei mir, also nicht, das kann ich sehr zumindest gut nachvollziehen. Ja. wie ist es denn dann gekommen oder beziehungsweise wie war dann so der Verlauf? Du hast ja dann deine eigenen Platten rausgebracht, konntest sozusagen auch unkomplizierter releasen, weil du deine eigene Plattenfirma hattest. dann wurden ja die Gigs auch größer, die du gespielt hast und wo du aufgelegt hast und so. Und dann irgendwann kamen ja auch Festivals, dann kamen irgendwie so Sachen wie Rock im Park oder so, Rock am Ring, aber dann natürlich auch irgendwie Glastonbury und so weiter. Also es ist ja stetig gewachsen. Wie war das denn, als du das erste Mal vor so einer riesigen Anonym, also ich meine am Anfang, ne, in Clubs, da hat man ja immer noch so, da ist man sehr nah mit den Leuten, mhm, und da kann man sehr schnell drauf reagieren, weil man merkt, wie die drauf sind und so und passt sich dem so an als DJ. Aber ich stelle mir vor, wenn du irgendwie vor 1000, 2000, 5000 Leuten auflegst, da musst du ja quasi, da bist du ja total auf dich zurückgeworfen, weil du ja nicht mehr so nah an den Leuten dran bist und so.
Ja, es ist auf jeden Fall wie eine kleine Droge, die man dann nimmt irgendwie. Also so an die Gefühle und die Energie, die man dann auf einmal bekommt, ist unfassbar. Ich hatte meinen ersten großen Gig bei Isle of Techno in Belgien. Das war ein Festival, das gibt's leider nicht mehr.
Ja.
Das war 2006 und ich hatte, das ist eine Riesenhalle, ich glaube 5000er Halle oder 7000er Halle. Und ich war der Erste damals, der in der Halle gespielt hat. Also ich habe die sozusagen eröffnet.
Ja.
Und innerhalb von Minuten sind die Leute reingerannt bis in die erste Reihe. Und die kannten dann schon meine Tracks, was total bizarr war, weil es fing gerade alles an mit MySpace und mhm, YouTube war auch ganz neu zu dem Zeitpunkt. Aber die kannten die Schallplatten und das war für mich schon ein krasser Moment. Und dann ging es irgendwie Stück für Stück, ja genau, es wurde immer wilder irgendwie. Es kamen wirklich viele Dinge gleichzeitig. Es kam zum einen Remix-Anfragen. 2006 fragt mich auf einmal Depeche Mode, nachdem ich gerade bei der Wuhlheide beim Konzert war als Mega-Fan.
Ja.
Das war wirklich so, ich war auf dem Konzert. Drei Tage später gucke ich in meine E-Mails, schreibt mir der Manager von denen, dass einer von denen aus der Band meine Platten hat, Boys Noise Records,
ach,
und dass er ein Fan ist und fragen nach einem Remix.
Dann Personal Jesus sogar.
Und dann, genau, dann haben die mir die Stems geschickt und es war so, oh, was? Und dann kamen noch mehr solche Anfragen. Und dann ging das auch immer weiter mit diesen, dann gab es ja auch dieser Indie-Rave-Moment mit so diesen ganzen Bands aus England und Neon-Sticks und das heißt, und dann war ich auch noch, hatte ich diesen Block-Party-Remix, ich war glaube ich der Erste, der jemals Block-Party, einen Club-Mix,
ja,
den sie dann erst nicht released haben sogar.
Wirklich?
Ja, ich hatte einen Remix gemacht und der wurde nicht released und ein Dreivierteljahr später kamen die dann mit Remixes raus und meiner war nicht mit dabei.
Ach komm.
Aber ich habe den an andere DJs geschickt,
ja,
und dann hat den ein französisches Label dann lizenziert und dann wurde es auf einmal das Ding. Und ja, also das heißt, ich habe viele Remixes gemacht, mein Album war noch nicht draußen. Dann ging das alles los mit so Web2 und MySpace, dass ich auf einmal meine Musik, die es nur auf Platten gab, auf einmal einen Player für alle zum Hören. Das war auch, ja, so ein Moment so, wow, wie cool ist das denn?
Ja.
Und dann gab es eine ähnliche Bewegung von dem Sound aus Frankreich und alles kam irgendwie so zusammen. Und ja, und auf einmal war ich auf jeden Fall auf größeren Bühnen unterwegs und ich hab's alles natürlich direkt geliebt und fühle mich da wohl und war so, weiß ich auch nicht. Es war auf jeden Fall was ich mir nicht erdacht, also vorher gedacht habe, dass das mal passiert.
Ja.
Ich habe da nie mit gerechnet, dass ich mal die Welt reise und so. Aber als ich dann da auf einmal stand, war es so, okay, es macht irgendwie Sinn. Ja. Weil ich habe es auch geliebt. Also ich war dann aber auch nicht nervös oder so. Es kam dann irgendwie alles ganz gut zusammen irgendwie.
Es war ja auch eine Zeit im Gegensatz zu heute, in der DJ noch kein Berufsbild war. Also heute ist das ja schon,
genau,
kann man sich ja schon vorstellen, wie man eine DJ-Karriere aufbaut sozusagen, wenn man irgendwie jung ist und das machen will und so. Da gibt es ja schon eine Idee von so einem Weg, den man gehen kann. Aber das war damals einfach gucken, was passiert, learning by doing. Irgendwie.
Vor allem so auf so großen Bühnen, das hatte ich gar nicht auf dem Zettel, dass das überhaupt möglich ist, vor so vielen Leuten aufzulegen. So, also ich kannte, klar, es gab so Events wie Love Parade oder ich war aber auch nie auf Festivals, auf denen, klar, ich habe dann irgendwann mein erstes Festival in Deutschland mal gespielt als 16-, 17-Jähriger, aber es war trotzdem nie so, mein erstes Ziel, ganz ehrlich, war, als ich meine ersten Gigs hatte, habe ich nur gedacht, cool, jetzt bekomme ich hier 50 Mark, 100 Mark pro Gig, 150. wenn ich dadurch meine Platten finanzieren kann, dann Ziel erreicht, so, weil ich habe 1000 Mark im Monat oder 1000 Euro im Monat für Platten ausgegeben. Ja. Das war sehr viel Geld.
Na klar.
Gerade, genau, als Jugendlicher, aber das war wirklich das Einzige und dann, ja, das war schon auf jeden Fall verrückt. Man realisiert das aber auch erst im Nachhinein, also wenn ich mir jetzt ein paar von den Videos ansehe, ist schon verrückt.
Hättest du eine andere Idee gehabt, was du werden willst als Musiker, als DJ?
Naja, bis zu dem Zeitpunkt, in dem ich wirklich diesen Moment hatte, dass ich gedacht habe, okay, that's it. Das war wirklich dieser erste Gig auch im Lacage, damals als 16-Jähriger. Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich hatte das als teures Hobby gesehen und ich wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was ich werden will. Ich wusste nur, dass mir Musik am meisten Spaß macht und dass ich ein bisschen lazy bin, was die Schule angeht und dass ich mir oft gerne den leichten Weg nehme als den schweren in dem Sinne.
Also war Musik eigentlich schon in allen möglichen
war cool, DJ sei cool. War zwar genau, kostet alles viel Geld so, aber ich habe es geliebt und genau, irgendwie war es noch nicht so richtig klar, bis es dann irgendwie losging tatsächlich. Ja. Und dann war es eigentlich nur noch dann gab es für mich gar keine andere Option mehr. Dann war es für mich ganz klar.
Wie genau bist du eigentlich, wenn du jetzt ins Studio gehst? Du hast jetzt irgendwie, du hast ja, glaube ich, in Portugal eben irgendwie ein kleines Studio, in dem du irgendwie Sound machst und so. Weil ich glaube, bei so elektronischer Musik hat man ja nicht, dass man irgendwie im Supermarkt steht und denkt, oh, ich habe eine geile Melodie, die muss ich nachher einspielen. Ich muss jetzt unbedingt pfeifen, damit ich sie nicht vergesse oder so, sondern also so wie ich das erlebt habe, aber das ist ja sicherlich bei jedem anders, aber so wie ich das erlebt habe, wenn man so eine Musik macht oder ich das bei Leuten gesehen habe, die so eine Musik machen, dann ist das ja sehr viel, man könnte jetzt sagen Gefrickel, aber es ist sehr viel so ein Ausprobieren und Rumprobieren und dann plötzlich an einem Sound hängen bleiben und dann daraus sich was entwickeln lassen. Ist das bei dir so?
Schreibst du ganz gut, genau. Also ich bin wirklich so, es ist schwer für mich, ein Konzept oder eine Idee, die ich vorher habe, auszuführen. Ich bin wirklich so im Moment im Studio, wenn ich was mache. Und das meistens passiert das, wenn ich an irgendeiner, ja, am Synth sitze oder an einer Drum Machine oder mittlerweile am Modularsystem. Was ganz interessant ist, dass ich oft gelangweilt bin von dem Prozess. Ja. Das heißt, ich muss immer wieder irgendwie was Neues lernen. Ja. Wenn ich was schon, also ich bin super schnell im alles in Logic zu produzieren und da habe da auch alle meine Samples.
Ja. Und so ein Programm, dann kann man das dann so zusammensetzen und so.
Genau, ich kann dir da in kürzester Zeit irgendwas zusammenbauen, aber das ist nicht das, was mich triggert, um was zu kreieren. Mhm. Ich muss mich immer wieder irgendwie in eine Situation bringen, wo ich irgendwas neu lernen muss. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und es hat mich über die Jahre jetzt auch in das Modulare gebracht und bis hin, dass ich mein eigenes Instrument gebaut habe. Aber ich bekomme diese Impulse immer, wenn ich was Neues entdecke. Und meistens ist es irgendwie, es kann auch ein neues Plugin sein, was ich gekauft habe oder so. Aber ja, es muss immer wieder, ich bin immer interessiert daran, irgendwie neue Technologie, neue Maschine, alte mit was Neuem oder irgendwie so. Aber es ist meistens immer erst der Sound auf jeden Fall. Also zuerst entsteht ein Sound, gar nicht irgendwie, gar nicht stilistisch oder so, einfach nur ein interessanter Sound, den ich von den Platten, die ich spiele, nicht kenne. Mhm. Ganz einfach eigentlich. Eigentlich ist es echt so, was für ein Sound oder andersherum, warum soll ich das machen oder warum soll ich diese Platten, die ich selbst spiele und gut finde, von Produzenten, die ich derbe finde, warum soll ich versuchen, das
nachzumachen
oder nachzubauen? Mhm. Lass mich doch erstmal einen Sound finden, der irgendwie anders klingt und dann gehe ich ja von dort aus sozusagen und schaue, okay, wenn es jetzt zum Beispiel ein super harter, disturbing Sound ist, dann ist so mein erster Gedanke, was kann ich machen, damit der funky wird, oder? Aber es ist nicht so, das denke ich mir jetzt nicht aus und das habe ich irgendwo, sondern das sind einfach Reaktionen. Okay, ich habe diesen super heftigen, harten Sound, aber jetzt alles nur noch super hart und heftig zu haben, ist
too much.
Ist too much. Ja. Man muss dann irgendwie, dann versuche ich sozusagen das Gegenteilige dann musikalisch wiederum. Oder was kann ich tun, um das zu brechen? Und dann entstehen meistens immer ganz witzige Sachen.
Deswegen heißt dein aktuelles Album ja auch Polarity, plus minus quasi, weil das ja, weil sich das irgendwie so auch in deiner Musik wiederfindet. Was ich so interessant finde, gerade bei den Texten, Interviews, Artikeln, die ich zum aktuellen Album gefunden habe, es gab zum Beispiel auch eine super Besprechung in der Zeit, wo so ein, wo ein Kritiker die Platte völlig auseinandergenommen hat, aber so sehr liebevoll und sehr begeistert war davon offensichtlich, aber dann auch immer gesagt hat, dass es manchmal einfach so schranzt, aber dann gibt es eben immer diese besonderen Momente, die so ein Song dann hat und so. Was ich so interessant finde, ist die Wahrnehmung der meisten Leute, die die Platte gehört haben. Ich habe mir die jetzt auch ein paar Mal angehört. Die Wahrnehmung ist immer, das ist halt eine Techno-Platte. Du hast eine Techno-Platte gemacht und du hast halt diesen sehr speziellen Boys-Noise-Sound, der eben immer diese Überraschungen hat und so. Aber das ist halt Techno und das ist so eine Art, also zum Beispiel haben auch viele Leute gesagt, dass du jetzt sehr viel mehr Industrial-Einflüsse zugelassen hast oder spüren lässt oder so. Und das Lustige war, ich hatte den Eindruck gar nicht, als ich die Platte gehört habe, sondern für mich ist die super homogen. Ich finde, dass die sehr, sehr analog wirkt, lustigerweise, im Gegensatz zu dieser Wahrnehmung als so ein digitales Surrogat oder so. Ich habe dann die ganze Zeit überlegt, woran das liegt, warum ich das so empfinde. Und ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass man das Gefühl hat, dass bei den Beats, wenn die so, weiß nicht, wenn die gefiltert werden, wenn die irgendwie moduliert werden, wenn die Sounds moduliert werden oder so, man ja immer die Hand hört, die den Regler dreht, sozusagen. Also das, ich habe auch so Fotos von einem Studio gesehen, ist ja voll mit analogen Synthes und so. Und ich habe das Gefühl, dass man hört das in der Musik so richtig raus, wie du so langsam die Schraube drehst und den Song so ein bisschen verzerrst und verrückter machst oder härter oder weicher oder so. Deswegen finde ich, klingt der Sound irgendwie sehr, sehr handgemacht, sehr analog irgendwie so.
Ja, cool. Finde ich auf jeden Fall schön, dass du das so erkennst. Für mich ist elektronische Musik ist ja sehr programmiert auf jeden Fall. Also wenn man sich ein Beat programmiert im Computer mit Logic oder Ableton, alles ist ja so perfekt auf eine Art. Und wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit einer Gitarre oder einer Stimme oder irgendein analogen Instrument, was ja wirklich, um bei der Gitarre jetzt zum Beispiel zu bleiben, was es interessant klingen lässt, ist ja das, was sich Velocity nennt, dass jeder Anschlag nicht gleich laut ist, dass jeder Anschlag nicht jede Saite gleichzeitig gleich laut erklingen lässt oder beim Piano oder allen möglichen Instrumenten. Das bringt ja dieses lebendige diese Gefühl, Dynamik genau, einfach, diese Dynamik. Und das mag ich auch sehr gern an elektronischen Instrumenten und deswegen habe ich auch mehr Spaß daran, nicht nur, dass ich die ganze Zeit auf den Screen gucken muss, wenn ich alles auf dem Computer mache, aber deswegen liebe ich es auch, an elektronischen Instrumenten zu sitzen. Deswegen liebe ich es auch, mir meine Instrumente selbst zu bauen mittlerweile, weil ich das Gefühl habe, ich kann da auch ein bisschen Leben in den eigentlich eher kalten Sound reinbringen, dass da Bewegung ist und ich liebe es auch, Platten zu hören, die mich so ein bisschen führen. Nicht nur, dass man jetzt zum Beispiel die Struktur eines Songs durchbricht. Genau, beim Song weiß ich schon genau, okay, nach dem Vers kommt der Chorus, dann kommt wieder der Vers, dann kommt ein Bridge und so weiter. Mhm. Zum Beispiel beim Song wie Ride or Die oder dem Vincent-Song Act 9. Ich liebe es auch so, geführt zu werden oder selbst die Stimme. Keine Ahnung, ich liebe es einfach, da so diese Dynamik reinzubringen und so ein bisschen, eigentlich fast schon so ein bisschen Schwäche reinzubringen in diesen perfekten elektronischen Sound, wo jede Kickdrum immer zur selben Stelle, immer gleich laut ist. Und das kann ich am besten mit diesen Instrumenten und in den Aufnahmen kann man das halt dann nicht zu sehr, es ist dann auch wieder so eine Balance, die man finden muss. Naja. Das Album Polarity ist auf jeden Fall schon sehr produziert auf eine Art und Weise. Hingegen habe ich ja auch diese Strictly Raw Releases und Alben, die eher offen sind für diese Jam-Momente, wo man noch mehr von dem hören kann, was dann weniger produziert ist auf eine Art. Aber genau, generell finde ich es auf jeden Fall interessanter, so, solche Sounds zu haben, die eben sich ein bisschen bewegen können, die, die in der Dynamik sich verändern oder im Timbre sozusagen im, ja, wie beschreibt man es? Ja, Timbre, glaube ich, oder? Ja. Dass sich sozusagen der Klang einfach nur leicht morpht, ohne dass sich der Sound an sich irgendwie
verändert.
In sich. Ja, sowas interessiert mich auf jeden Fall.
Aber das ist ja wirklich eine sehr 90s Herangehensweise an Techno, sozusagen. Also ich finde zum Beispiel, also für mich ist, und lustigerweise, es gab noch niemanden, der es vom Thron gestoßen hat. Für mich, für alle Zeiten, der beste Techno-Song ever, wo ich mich auch früher im Club immer gefreut habe, wenn der lief. Und der lief Gott sei Dank immer in Clubs, die eigentlich auch anderen Sound gespielt haben. Aber der Song, bei dem ich immer ausgerastet bin, war Higher State of Consciousness von Wings. Weil der ja, der hat das ja, worüber wir gerade gesprochen haben. Dadurch, dass der am Schluss diese
bis zum man kann nicht mehr
völlig ausrasten lässt, genau, ja. diese 808 so ausrasten lässt. Diese Dynamik, diese Power hat kein anderer Techno-Song für mich so entfalten können wie dieses Lied. Und wie gesagt, das lief in House-Clubs und lief in Techno-Clubs. Mhm. Alle konnten sich auf diesen Song einigen. Mhm. Und der hat aber auch noch so fast einen Breakbeat-Appeal und so. Deswegen, also den habe ich immer wirklich über alles geliebt. Und wenn der irgendwo lief, habe ich alles stehen und liegen lassen, bin auf die Tanzfläche und ausgerastet. So. Und das habe ich, also diese Art Handwerk, die da drin steckt, das ist eben das, was ich jetzt so auf Polarity irgendwie auch immer so rausgehört habe aus den einzelnen Songs. Mhm. Nicht ganz so entfesselt, oder nicht immer ganz so entfesselt wie Josh Wings, aber trotzdem so von der, vom Attempt her und vom Appeal her, ist das, was ich so oft, deswegen fand ich es so gut, deswegen hat die mich so,
cool.
So begeistert, weil ich das irgendwie da wiederentdeckt habe. So.
Und dann kommt auch noch, also ich bin da voll mit dir mit, einer der größten Club-Tracks aller Zeiten. Ja. Es gibt viele, viele Beispiele, also ich habe ohne Ende Platten, wo das ähnlich sowas funktioniert und größere werden wahrscheinlich auch ein paar von den ersten Daft Punk-Platten und ich liebe das auch über alles und für mich ist dann der nächste Schritt, okay, das ist alles schon so gut gelaufen und da gibt es so viele großartige, zeitlose Platten, was kann man jetzt machen? Was würde passieren, wenn ich jemanden singen lasse über Higher States of Consciousness? Oder was würde passieren? Es würde natürlich nicht gut klingen, weil genau der Track alleine so, wie er ist, ist perfekt. Aber der Gedanke einfach nur, den ich schon seit vielen Jahren habe und versucht habe, mit anderen Künstlern zu kommunizieren, es hat leider nie geklappt bis zu diesem Album wirklich, ist so, genau, ich baue so einen Track wie Girl Crush zum Beispiel, 90 BPM, Slow, Techno, Industrial, whatever you wanna call it. Ja. Aber was würde passieren, wenn darüber so eine Stimme wie von Rico Nasty kommt? Oder was passiert, wenn ich so ein, ich weiß auch nicht, 80er, 90er inspired Track wie Love and Validation, aber mit einer Künstlerin, die aus dem Klassischen kommt, die Cello spielt und weißt du, so diese Welten, die gar nicht zusammengehört haben und Musik irgendwie oder noch so diese kleine Ecke an Musik zu finden, die noch nicht so richtig entdeckt ist, das ist für mich auf jeden Fall immer sehr inspirierend. Ja. Irgendwie zu versuchen, in so Ecken oder nicht zu versuchen, einfach das zu machen, irgendwie was, wo sich vielleicht Leute nicht so unbedingt rantrauen irgendwie. Was dann oft natürlich schwierig ist mit der Musik, die ich dann als DJ spiele, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Es gibt ja dann quasi noch ein drittes Betätigungsfeld, neben deinen eigenen Platten, neben den Boys Noise Platten, neben dem DJing und das Label packen wir jetzt mal so mit dazu, aber du bist ja auch als Produzent / Remixer sehr umtriebig gelegentlich. Du hast auch irgendwann mal im Interview gesagt, dass du versuchst, das ein bisschen weniger zu machen, weil das ja trotzdem auch immer auf eine Art fremdbestimmt ist, eine fremdbestimmte Arbeit ist, aber jetzt hat ja zum Beispiel das Songwriting dazu geführt, du hast zwei Songs mitgeschrieben auf dem letzten Lady Gaga Album auf Chromatica. Einmal die große Single Rain on Me und hast jetzt dafür Simsalabim 2020 einen Grammy bekommen.
Ja.
Warst du auch
Wer
da?
Hätte
hast,
das
du den,
gedacht?
Hast du den da, warst du vor Ort?
Ich war nicht vor Ort, nee, leider.
Ist das so pandemiemäßig ausgefallen?
Genau,
oder?
Genau.
Ja. Ausgerechnet! Warum? Es ist so unfair.
Ist okay, ist okay.
Aber hast du die Trophäe mittlerweile bekommen?
Ich habe so ein Zertifikat bekommen, ja. Es war so eine Kategorie, wo die Songwriter und Produzenten keine Trophäe bekommen.
Verstehe.
Das war, ja.
Ah, die Schweine.
Ich hatte das Jahr vorher, das war sehr aufregend, da war ich auch nominiert für den Track mit Skrillex Midnight Hour.
Ja.
Und da war ich dann bei den Grammys, da saßen wir da und wir haben den nicht gewonnen.
Ja.
Aber es war schon ganz aufregend. Es ist, ja, klar, wenn man jetzt alles in Perspektive bringt, ist total bizarr, da irgendwie mit dabei zu sein oder im Studio auf einmal zu sitzen neben Lady Gaga und diese Songs zu schreiben. Das ist auf jeden Fall was, das kann sich kein Manager ausdenken und das kann auch keiner einem irgendwie so klar machen. Das ist irgendwie schon verrückt, dass die meisten Dinge, die passiert sind für mich als Produzent oder Songwriter oder Kollaboration, alle auf dem organischen Weg zusammengekommen. Es ist echt crazy. Und ich bin total happy natürlich.
Du hast auch erzählt, dass du hättest sie dann getroffen irgendwie im Studio und dass die so super zielstrebig und sehr schnell songwriten würde irgendwie so.
Ja, da Wahnsinn. Also ich habe da wirklich gemerkt, es gibt wirklich Leute, ja, um bei ihr zu bleiben, ja, unfassbar gute Künstlerin in allen möglichen Bereichen. Also ich hatte so ein paar Momente mit anderen Künstlern auch und Songschreibern und man merkt dann schon, ich habe dann schon gemerkt, okay, wow, also die ist wirklich, die hat's einfach drauf und die, es ist auch nicht einfach, gerade wenn es um Songwriting geht, die richtigen Worte und ich meine, sie schreibt Songs für die Welt, alle hören ihre Musik, das so auf den Punkt zu bringen, wie sie das kann, das können nicht viele. Viele brauchen dabei Hilfe und haben ein großes Team. Sie schreibt die meisten Dinge alleine. Dann spielt sie auch noch so viele Instrumente und kann gut komponieren. Und sie hat es mir auf jeden Fall sehr einfach gemacht. Und ja, wir haben an einem Tag Free Woman geschrieben und am nächsten Tag haben wir Rain on Me geschrieben. Ja. Das war nie jeweils ein Tag. Das ist crazy.
Es ist auch ein geiles Album geworden, also Chromatica von Lady Gaga, weil es ist ja so eine, also wenn man es hört, gefühlt so eine Hommage an Dance-Musik, weil so quasi alles, was es jemals in Dance-Musik gab, da so ein bisschen angespielt wird und getriggert wird und so. Das ist ja eigentlich total geil, finde ich. So.
Ich habe da außerhalb dieser Zeit und dann noch ein bisschen mehr leider wenig machen können. So. Ja. Und der Hauptproduzent hat dann auch viele andere Produzenten noch. Okay. Zum Beispiel der Free Woman wurde am Ende von Axwell produziert, einer von den Swedish House Mafia Guys. Und
das ist dann nicht mehr in deiner Hand.
Das ist dann nicht in meiner Hand. Ah, ja. Und da sind dann andere Leute für zuständig. Auch einer der Gründe, warum ich auch nicht wirklich viel mache in dem Bereich. Ich liebe es halt mit Künstlern direkt. Aber es ist halt nochmal ein anderes Ding, die so nah der Musikindustrie zu sein und diesen ganzen teilweise auch politischen Entscheidungen, ich weiß nicht, da ist manchmal ein bisschen weirder Stuff mit dabei, aber es ist auf jeden Fall, es war eine tolle Erfahrung, mit ihr zusammen Musik zu machen und sie ist auch echt cool, muss ich sagen.
Jetzt mal abgesehen von diesen sie ist ja eigentlich einer der letzten großen Superstars, aber bei dir warst du, hast mal in einem Interview erzählt, eines deiner großen Idole, deswegen haben wir es dir auch hier heute hingestellt, damit du es ein bisschen gemütlich hast, wäre Mr. Wieso. Wir haben ja das Maskottchen von ihm hingestellt. Und mit dem hast du ja unter anderem dann auch Musik gemacht. Und du hast gerade eben erzählt, erstes Album Daft Punk gekauft, total geil gefunden. Du hast mittlerweile auch Daft Punk Remixe gemacht und kennst die auch alle und so weiter und so fort. Also die Möglichkeit, gerade in einer Musik wie Techno oder wie elektronischer Musik, wenn man da angefangen hat, in der Zeit, wo du angefangen hast, also Mitte 90er, sagen wir jetzt mal grob, ist natürlich die größte Möglichkeit, diesen Sound zu machen und zu lieben, da dann auch irgendwann auf seine Idole zu stoßen und mit denen arbeiten zu können. aber das ist ja quasi, was sich jeder, der irgendwie kreativ arbeitet oder so, wünscht, dass er eines Tages mal, oft sagt man ja, never meet your idols oder so, aber es ist ja totaler Quatsch, weil es ist ja trotzdem geil, mit so Leuten arbeiten zu können. Das ist doch, das muss doch absolut in den jeweiligen Situationen absolut crazy gewesen sein.
Total, ja klar, auf jeden Fall. Alleine von Euse zu hören, bevor wir zusammengearbeitet haben, dass der meine Platten spielt, war so, what? Genau, weil Mr. Euse auf jeden Fall einer meiner allerliebsten Produzenten aller Zeiten ist.
Ja.
Ist total cool. Also, ja, mit Daft Punk war es wahrscheinlich so das Übertriebenste überhaupt, als mir Bangalter gesagt hat, dass er von dem Ivory Tower Album mit Gonzales, dass er das jeden Tag gehört hat, bevor die das letzte Album produziert haben, dieses Random Access.
Ja.
Und dann hat er mich noch eingeladen in sein Studio.
Du hast ja auch eine Platte von ihm signieren lassen.
Ich dann voll Fanboy-mäßig eine Roulette-Platte mitgenommen und habe gesagt, du musst sie mir unterschreiben. Hat er dann zum Glück auch gemacht, aber auf jeden Fall, total wahnsinnig, total krass.
Ja. Bist du schon mal, haben dir schon mal Leute gesagt, wie sehr du ihr Leben verändert hast?
Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall was einen auch, glaube ich, oder mich auf jeden Fall mit am glücklichsten macht, selbst so Fans nach einer Show zu treffen. Es ist halt so bizarr für mich, weil genau, es fing alles in dieser Clubmusik, aber es ist halt, das ist auch das Tolle an Musik generell. Ich hätte niemals gedacht, genauso mit dem ersten Album Oi Oi, dass sich das überhaupt jemand zu Hause oder überhaupt. Ja. Überhaupt anhören kann. Aber genau, das ist halt so, dass das alles so subjektiv ist und dass die Emotion damit verbunden auch aus tausend verschiedenen Ecken kommt und dass das alles anders aufgenommen wird von jedem anders. Und dass man da Leute irgendwie mit beeinflussen kann oder inspiriert, das ist natürlich the best. So, ja. Das ist das Schönste.
Es ist, also ich finde das, ich finde diese Karriere, die du bis jetzt schon hinter dich gebracht hast, wahnsinnig beeindruckend. Ich habe aber so, es ist aber so lustig, weil wenn man sich die so anguckt, habe ich das Gefühl, dass noch wirklich ganz, ganz lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist, weil immer alles bei dir so überraschende Haken schlägt und dann plötzlich noch größer wird, noch größer und noch größer wird. Deswegen bin ich sehr zuversichtlich, was die Zukunft betrifft und glaube, dass wir noch extrem viel von dir hören werden. Und für heute erstmal vielen, vielen Dank, dass du bei mir gewesen bist. Ich fand das einen ganz spannenden Einblick. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Hoffe, dass wir uns nochmal wiedersehen, wenn die nächsten drei Alben rauskommen.
Schauen
oder so.
Wir mal.
Dass wir uns da nochmal zusammensetzen und viel Erfolg und danke, dass du da gewesen bist.
Vielen Dank. Danke für das tolle Gespräch.
Und liebe ZuhörerInnen der NBE, der Produzent im Studio war heute Wenzel, der uns auch kurz versucht hat zu sagen, wer damals im Pudel der DJ war, aber leider hat er den Falschen genannt. Das gibt natürlich, muss ich mir sofort aufschreiben, gibt ein bisschen Abzug für Wenzel. Wir sind heute wieder 10% weniger Gehalt, okay. Aber den Rest hat er sehr schön gemacht. Vielen Dank, Wenzel. Und liebe Zuhörer, wir sehen uns nächstes Mal wieder hier bei den Nils Bokelberger Fahnen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Die Nils Bokelberg Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg. Nils Bokelberg.